Liebe Freunde des Gartens, der Natur, der Wesenhaften, wir wollen heute weitermachen mit dem Thema Einsehen, Beete vorbereiten, das ist der erste Punkt, Beete vorbereiten, einsehen, Pflanzen ziehen, Pflanzen auspflanzen und das Ganze unter der Überschrift Selbstversorger. Wir legen uns unseren Garten selber an, wir pflanzen Gemüse an, Kräuter und ja, da gibt es einfach einige Tipps, Tricks und Kniffe, die wir uns hier entlehnen wollen von dem wunderbaren Wolf-Dieter Stoll, dem Allgäuer Schamanen, dem Ethnobotaniker, dem, was ist er noch alles, Etymologe und vieles mehr. Er kennt sich sehr gut aus in den Mentalitäten, Traditionen und Kulturen verschiedenster Völker und deren Geschichte. Also die Tradition, das bezieht sich dann natürlich auch auf ihr Verhältnis zum Beispiel zur Natur, zu den Naturwesen, wie man miteinander in Verbindung steht. Und wir lesen ja hier aus dem Buch von Wolf-Dieter Stoll, Mein Gartenwissen, der Selbstversorger. Und wir hatten da schon, das hatte er schon angesprochen, die Gartenzwerge. Ja, wir haben hier auch den Garten voll und die Gewächshäuser mit Gartenzwergen, denn diese Gartenzwerge sind für uns ja auch sozusagen die Signale, um den Wesenhaften zu zeigen, wir wissen um euch, wir wünschen Kontakt mit euch, wir möchten in den Austausch mit euch. Und Wolf-Dieter Stoll hat also, das haben wir im letzten Kapitel gelesen, durchaus angeregt, Gartenzwerge in den Garten zu holen, um diese Verbindung herzustellen. Und er schreibt hier weiter, meine Gartenzwerge. Das Ausbringen der Gartenzwerge wurde für unsere Familie im Laufe der Jahre zu einem richtigen Ritual. Meistens war es der Maifeiertag, an dem wir die kleinen bunten Tonfiguren in den Garten trugen, um sie nach dem ersten Schnee oder am 1. November zu Halloween bei uns Allerheiligen wieder hereinzuholen. Später wurde mir klar, dass diese Daten für die keltische Urbevölkerung wichtige Feiertage waren. Sie galten jeweils als der Anfang und das Ende der hellen Jahreshälfte. In der dunklen, kalten Jahreszeit überwintern die Zwerge in einer Nische über dem warmen Küchenherd. Erst einmal werden sie von Erde und Schneckenschleim gesäubert und in der Adventszeit dann mit frischer Farbe neu angemalt. Den Kindern machte das immer Spaß. Die alten Gärtner gaben ihren Gärten absichtlich eine menschenähnliche Form. Der Garten war für sie, wie der Mensch, ein Mikrokosmos. Die einzelnen Gemüsebeete liegen rechtswinklig wie die Rippen entlang der Wirbelsäule, rechts und links vom Hauptweg. In der Mitte befindet sich das Herzrondell und am oberen Ende der Kopf. Der Kopf, das Hirn des Gartens, ist für mich der Kompost. Denn wie wir in den nächsten Kapiteln erfahren, wird das komplexe Bodenleben und folglich das gesunde Pflanzenwachstum vor allem von dem im Komposthaufen entstandenen Humus unterstützt. Jetzt kommen wir also zum Thema Beete ausmessen. Zum Ausmessen des umgegrabenen Ackers, so Wolf-Dieter Stoll, sind ein Zollstock, Pflöcke und Schnüre nötig. Das Ausmessen ist wichtig, denn so kann man den Pflanzen den optimalen Raum bieten, den sie zum Wachstum brauchen. Wenn mich Freunde oder Bekannte im Frühjahr besuchen, sind sie oft entsetzt, wenn sie den frisch ausgemessenen, eingesäten Garten zu Gesicht bekommen. Die Fläche sieht aus wie das Reißbrett eines ordnungsversessenen Ingenieurs. Das haben wir gar nicht von dir erwartet, höre ich da. Du bist doch sonst immer so spontan. Im Herbst dagegen, wenn die Pflanzen ihre volle Größe erreicht haben, scheint alles wild durcheinander zu wachsen und niemand käme auf die Idee, dass diesem üppig wuchernden Dschungel eine exakte Ausmessung zugrunde liegt. Es gibt natürlich viele Arten, Beete zu gestalten. Man kann sie zum Beispiel als Spiralen oder als kniehohe Hügelbeete anlegen. Als am sinnvollsten hat sich über Jahrhunderte folgende Beetabmessung erwiesen. Gärtnermeister Manfred Staufer hat sie mir beigebracht. Also, das optimale Beet ist 1,20 Meter breit und beliebig lang. Die Wege zwischen den Beeten sind 30 bis 40 cm breit oder so breit, wie des Gärtners Fuß lang ist. Bei diesen Maßen ist es möglich, vom Weg aus mit den Händen bequem die Mitte des Beetes zu erreichen, ohne auf dem Beet selber laufen zu müssen. So bleibt der Mutterboden locker, krümelig und die Hohlräume zwischen den Erdkrümeln, in denen die Wurzeln und die symbiotischen Bodenkleinlebewesen die lebensnotwendige Luft und Wasser finden, bleiben erhalten. Unnötiges Herumtrampeln auf den Beeten verfestigt nur den Boden. Jetzt kommen wir zum Thema Pflanz- und Saatabstände. Und zwar so für die einzelnen Früchte, die wir pflanzen wollen. Also, alle Pflanzen gedeihen besser, wenn sie ausreichend Platz zu ihrem Nachbarn haben. Die idealen Abstände sind folgende. Also wer das... Ich stelle euch das Buch auch dazu ein, wenn man das jetzt hier nicht alles mitschreiben möchte, obgleich ich hier relativ langsam durchlese. Also es geht vielleicht auch so. Also 25 cm zwischen den Reihen von Karotten, Zwiebeln, Schalotten, Lauch, also Porree, Spinat, Knollenziest, Schwarzwurzeln, und Haferwurzeln. 25 cm, also zwischen den Reihen. 30 bis 35 cm zwischen den Reihen von Rote Beete, Rettich, Steckrüben, Wurzelpetersilie, Kohlrabi, Salat, Sellerie, Stangensellerie oder Knollensellerie halt, Gemüsesenf, Pastinaken, und Gemüsefenchel. Also hier gelten 30 bis 35 cm. Bei mir ist es übrigens so, wenn ich auch mal draußen jetzt keinen Zollstock dabei habe, wenn ich meine Hand ausbreite, so richtig gefächert hinlege und die Spitze des Daumens und die Spitze des kleinen Fingers miteinander verbinde, dann sind das bei mir etwa 20 cm. So, und wenn man sich jetzt also vorstellt, 20 bis 25 Zentimeter sollen zum Beispiel Zwiebeln und Lauch und Spinat und so weiter auseinander und 30 bis 35, da tut man dann also nochmal so einen Finger dran und das ist dann das Maß. Also nur für den Fall, wenn ihr auch mal draußen seid und überhaupt nichts dabei habt. Weiter geht's, nämlich 35 bis 40 cm zwischen den Reihen von Mangold, Krautstielen, Kohlsorten wie zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Wirsing, Fava-Bohnen, also Puff-, Pferde- und Saubohnen. Ja, also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel Wirsing. Und da hätten, glaube ich, 40 cm keinesfalls ausgereicht. Also die musste ich mehrmals auseinanderpflanzen. Bei Wirsing, ja vielleicht war das ja auch eine großwachsende Pflanze. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also die Köpfe hatten einen Durchmesser von bis zu 1 Meter. Also nicht die Köpfe, sondern auch die Blätter, die dann noch außen herum gefächert sind. Es waren Riesenfrüchte. Eine große Freude. Ich kann euch die vielleicht mal einstellen. Ich glaube, ich hatte ein paar Fotos gemacht. Ja, und dann sagt unser lieber Wolf-Dieter Stoll, folgende Gemüsepflanzen lassen sich nicht gut in den normalen 1,20 Meter breiten Beeten unterbringen. Sie brauchen mehr Raum oder besondere Standortbedingungen. Und da kommen wir als erstes zu den Kartoffeln. Und da sagt er, der Reihenabstand zwischen den Kartoffeln beträgt idealerweise 60 bis 70 cm. Zwischen den einzelnen Stauden 30 bis 40 cm. So können sie gut gehackt und mit Erde angehäufelt werden. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, dass die so mehrmals im Verlauf des Wachstums wieder angehäufelt werden müssen. Denn die Früchte, die Kartoffeln, müssen immer bedeckt sein. Sobald die also ein bisschen weiter hoch wachsen oder auch große Früchte, große Kartoffeln, die dann vielleicht mit einem kleinen Stückchen Oberfläche ans Licht kommen, die bekommen grüne, also ungenießbare Stellen, weswegen man immer darauf achten sollte, dass die schön angehäufelt sind. Aber schauen wir mal weiter hier bei Wolf-Dieter Stoll. Der gärtnerische Fachausdruck anhäufeln bedeutet, dass man mit einer Hacke oder dem Rechen die lockere Erde an die junge Pflanze, also in deren Sprossbereich, heranzieht. Dadurch bilden die Pflanzen mehr Seitenwurzeln und können so auch mehr Nährstoffe aufnehmen. Und sie wachsen besser und werden kräftiger. Ja, also Kartoffeln, das ist ja eine ganz besondere Freude, wenn man die pflanzt. Man kann sich ja vielleicht Pflanzkartoffeln besorgen in einer Gärtnerei, wenn die denn aufhaben. Aber was ihr jetzt auch tun könnt, ihr könnt ja jetzt noch keine Kartoffeln ausbringen, weil wir den letzten Frost abwarten müssen. Aber wer zum Beispiel Bio-Kartoffeln zu Hause hat und die vielleicht schon ein bisschen keimen, dann kann man die sehr gut benutzen, um die in die Erde zu bringen. Also das haben auch wir hier letztes Jahr gemacht, weil ich noch keine direkten Pflanzkartoffeln hatte. Die haben wir natürlich jetzt inzwischen geerntet, denn man kann diese kleinsten Kartoffeln bei der Ernte extra für sich heraussammeln, eine Kiste extra machen und die möglichst kühl lagern, also in einer Art Kartoffelkeller, der möglichst immer gleichbleibend 6-7 Grad nicht überschreitet. Und dort die Kartoffeln eben, so kann man ja das ganze Jahr die Kartoffeln lagern oder in einer Erdmiete zum Beispiel auch. Sowas gibt es ja auch, das heißt unterirdisch. Da könnt ihr mal nachschauen im Internet und das Wort Erdmiete, wie die Miete, eingeben. Da gibt es ganz großartige Vorschläge auch von Hobbygärtnern, wie man sein Feldgut, das man im Herbst geerntet hat, wie eben auch Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln und so weiter über den Winter bringt. Und zwar ohne, dass sie keimen, ohne, dass sie erfrieren, ohne, dass sie kaputt gehen. Ja, ihr Lieben, das sind jetzt also hier die Pflanz- und Saatabstände von Wolf-Dieter Stoll. Er sagt zu Hülsenfrüchten beispielsweise Folgendes. Stangenbohnen brauchen Beete von etwa 1 Meter Breite. Die einzelnen Stangen werden in einem Abstand von 70 bis 90 Zentimetern in den Boden gesteckt. Rundherum um jede Stange steckt man etwa 8 bis 10 Bohnensamen in die Erde. Wenn die Keimlinge anfangen auszutreiben, werden sie mit der Hacke angehäufelt. Bei Buschbohnen ist es ein bisschen anders. Da sät man am besten in kreisrunden Horsten, also so wie Nestern, wobei die Entfernung zwischen dem Horsten optimalerweise ca. 60 cm beträgt. Man kann sie aber auch in Reihen säen, mit einem Abstand von 50 cm zwischen den Reihen und von 10 cm zwischen den einzelnen Bohnen. Auch sie werden angehäufelt. Zu den Hülsenfrüchten gehören ja auch die Erbsen, Markerbsen, Schalerbsen, Zuckererbsen oder Kefen, nennt er hier. Auch die brauchen ebenfalls Beete von ungefähr 1 Meter Breite. Am besten spannt man einen Hühner- oder einen Hasendrahtzaun von 1,50 Meter Höhe, an dem sie sich dann praktisch emporranken können. Die Samen werden in Reihen auf beiden Seiten des Zauns 8 cm voneinander entfernt gesteckt. Wenn die Pflänzchen eine Höhe von ungefähr 4 cm erreicht haben, werden sie angehäufelt. Ihr könnt es auch ganz anders machen, wenn ihr jetzt schon einsehen wollt und aber noch nicht raus wollt oder könnt, weil eben der Frost noch aussteht. Und wie ich gerade gelesen habe, soll es ja noch mal ordentlich Winter werden in Deutschland. Aber ihr könnt zum Beispiel die Samenkörner auch im Wohnzimmer in die Erde geben. Und zwar, indem ihr diese kleinen Pflanztöpfchen kauft, gute Erde nehmt, also richtige Gärtnererde kauft dazu und in jedes Töpfchen 1 bis 2 von den Saatkörnern einsteckt. Und wenn diese Pflänzchen dann nach oben gewachsen sind, das dauert dann je nachdem zwischen 4, 6 Wochen, bevor sie also so richtig sich zeigen und dann bis sie hochwachsen, halt nochmal 2, 3 Wochen und könnt dann die Pflanzen aussetzen, also auspflanzen in euren Garten, auf das Feld, in den Schrebergarten, was immer ihr dort habt, um eben so einfach die Pflanzen jetzt schon vorzuziehen. Also wir haben jetzt Ende Februar, Anfang März, da kann man das wirklich tun, weil dann kommt der April und Ende April, Anfang Mai, ja, da kann man dann schon mit den Pflanzen gut rausgehen. Ja, dann haben wir natürlich Tomaten oder Kräuter, also Kräuter beispielsweise, die meisten Gewürzkräuter, Bohnenkraut oder Majoran, Salbei, Thymian, Koriander, Marienblatt, Kerbel, Liebstöckel, Zitronenmelisse, Dill, Fenchel und so weiter, sind Wärmeliebhaber. Viele stammen aus dem Mittelmeerraum. Ihnen gehört der sonnigste, wärmste Platz im Garten, etwa an einer Steinmauer, die Wärme zurückstrahlt, oder in einer aufgehäuften Kräuterspirale, so Wolf-Dieter Stoll. Ja, mein Hinweis, ihr könnt auch schöne große Töpfe nehmen oder Pflanztröge und die direkt an die Hauswand stellen oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse direkt an die Hauswand, dort, wo die meiste Sonne hinkommt. Und ja, man kann die dann im Winter reinnehmen, man kann sie aber auch mit dicken Tannenzweigen zudecken, vielleicht noch 2, 3 große Steine drauf, dass es nicht wegfliegt, und im Frühjahr das Ganze runternehmen und dann kommen die von ganz alleine auch wieder. Man muss halt immer mit den Pflanzen reden, auch wenn man sie dann zudeckt zum Winter, ihnen sagen, so, wir gehen jetzt schlafen und auch bei uns kommt jetzt der Winter, und denen eine gute Ruhe und eine gute Nacht wünscht, dann werden sie das dankbar annehmen. Ja, und auch Tomaten, Paradiesäpfel genannt, die haben, so schreibt Stoll, gerne ihr eigenes Beet. Entlang der Hauswand kann man sie auf 50 cm Abstand pflanzen. Auf dem Beet, wo sie an Spalieren aufgebunden werden, setzt man sie 70 cm voneinander entfernt in Reihen. Der Abstand zwischen den Reihen sollte 1 Meter betragen, damit jede einzelne Pflanze genug Sonne bekommt. Ja, also meine Erfahrung mit den Tomaten, die geht so, dass man den Tomaten nicht allzu viel Wetter zumuten sollte. Also nicht allzu viel Wind und allzu viel Regen, darunter leiden sie. Sondern schön wäre natürlich ein überdachter Platz, ein geschützter Platz, ein sonniger Platz. Was immer ihr da hinbekommt, in einem Garten, an einer Hausmauer, vielleicht einer überdachten Hausmauer, das ist ja sehr individuell und völlig unterschiedlich von Haushalt zu Haushalt. Ja, dann kann man noch Zuckermais anbauen. Der wird in Reihen von 70 cm Abstand ausgesät und die einzelnen Pflanzen auf 40 cm ausgedünnt. Auch häufelt man die jungen Pflanzen mit Erde an. Mais wird immer in einem geschlossenen Block angebaut. Dadurch kann man sicher sein, dass diese windbestäubten Getreidepflanzen auch körnertragende Kolben entwickeln. Ja, ihr Lieben, soweit heute. Und ich werde mal schauen, ob ich diesen unglaublichen Wirrsing, es waren mehrere, finde, werde ich gleich mal schauen, euch das Foto mit einstellen. Und ich wünsche euch schon bei allem, was ihr so vorhabt, was ihr an Saatgut, wie zum Beispiel natürlich auch Paprika oder Zucchini, was ihr da schon habt, dass ihr dieses schön in die Erde bringt und schon anfangt mit der Pflege, denkt dran, vorsingen hilft auch, nutzt auch. Und wenn ihr dann die Früchte erntet, das ist das Schöne, nehmen wir mal an Tomaten, und ihr habt jetzt eine besonders schmackhafte, kräftige, tolle Bio-Tomate, nehmt die Kerne der schönsten und süßesten und besten Frucht, löst sie vorsichtig mit einem Löffel heraus, dass sie die Körner nicht beschädigt, packt sie in ein Sieb, spült sie ordentlich ab und dann entweder in den Dörrautomat, aber eine geringe Hitze nur, um dann über vielleicht tatsächlich einige Stunden den bei niederer Hitze laufen zu lassen, um dann die getrockneten Körner rauszuholen. Aber was ihr auch machen könnt, ihr packt die Körner auf ein Haushaltspapier, legt eine Schicht Haushaltspapier darüber und legt sie zum Beispiel irgendwo oben auf den Schrank. Und schaut mal nach 3, 4 Wochen, schaut ihr nach, dann ist das auch trocken, da wo es halt nicht stört. Und dann löst ihr vorsichtig die Kerne ab und packt sie in ein möglichst Glas, nicht Plastik. Ich bin ein Glasfreund, weil sich da die Urformen besser erhalten und erhalten werden. Und dann habt ihr euer eigenes Saatgut. Das Gleiche gilt natürlich für Gurken, für Zucchini, für Kürbis. Also ihr könnt, oder auch wenn ihr Petersilie habt und die blüht und ihr nehmt dann, wenn die schwarzen Knollen zu sehen sind nach der Blüte, das ist dann das Saatgut. Also ihr könnt im Prinzip einmal jetzt Saatgut kaufen und von da an praktisch immer euer eigenes Saatgut selber generieren. Das ist sehr wichtig, vor allem für die kommenden Zeiten, denn die werden, wie wir ja wissen, nicht gerade einfacher und selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. In dem Sinne, viel Spaß!